Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer außerordentlichen Vorlesung, die deshalb notwendig geworden ist, weil ich in den nächsten 14 Tagen ein ziemliches Arbeitspensum habe und ich muss da ein bisschen zurückgreifen, auch auf die klassischen Vorlesungszeiten. Und deshalb danke ich Ihnen an dieser Stelle für Ihr Verständnis, dass wir in dieser Woche eben diesen Abendtermin wählen mussten. Die Agenda des heutigen Tages sieht so aus, dass wir zunächst einmal einen interessanten Arzneistoff besprechen, der einen starken Bezug zu Frankfurt hat, und zwar deshalb, weil der Wirkstoff Dabigatran ein Entwicklungsprodukt der Firma Boehringer Ingelheim ist. Boehringer Ingelheim ist ja nicht sehr weit weg von Frankfurt und ist ein großes deutsches familiengeführtes Pharmaunternehmen. Und ich möchte heute im Kontext unserer grundlegenden Vorlesung aus organischer Chemie den Wirkstoff Dabigatran Ethoxylat vorstellen. Das ist ein Wirkstoff, der unter dem Namen Pradaxa vermarktet wird und stellt ein neues Therapieprinzip dar, und zwar im Bereich der sogenannten oralen Antikoagulantien. Sie können mit diesem Arzneistoff also die Blutgerinnung beeinflussen. Dann werden wir wieder in bewährter Art und Weise Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung besprechen, um dann das Thema nukleophile Substitutionsreaktionen weiter zu besprechen. Heute werden wir allerdings den Schwerpunkt so wählen, dass wir eine neue Molekülklasse uns ein bisschen näher ansehen, und das sind die Alkohole. Ja? Passt gut dazu, hatten wir ja auch schon öfters jetzt gebraucht und heute wollen wir es ein bisschen umfassender angehen. Wir starten mit dem Arzneistoff Dabigatran. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, gemeinsam mit mir, Sie hätten eine Omi oder einen Opa, der, sagen wir jetzt, 70 Jahre alt ist und es wäre notwendig, ein neues Kniegelenk oder Hüftgelenk eben an Mann und Frau zu bringen sozusagen, aufgrund von Abnutzungserscheinungen oder wie auch immer. Eine solche Operation ist heute technisch noch immer eine große Herausforderung, allerdings gut machbar. Wir sind heute in der Lage, solche Operationen gut durchzuführen. Ein Hauptproblem beim Austausch von Gelenken, Kniegelenken, Hüftgelenken, ist das Problem, dass wenn die Patienten dann stationär sind, ja, wenn sie immobil sind, dass die Gefahr von Blutgerinnungsstörungen auftreten kann. Das Entstehen einer tiefen Venenthrombose. Und das heißt, es bedarf im Zuge einer solchen Operation eines sehr guten und ausgeprägten Blutgerinnungsmanagements. Bisher hat man das gemacht mit Spritzen. Ja, das ist auch okay, aber jetzt gibt es ein neues Prinzip und das ist dieser Wirkstoff Dabigatran mit dem Produktnamen Pradaxa. Dieser Wirkstoff ist oral applizierbar, eine feste Arzneiform, die nicht subkutan gespritzt werden muss und oral applizierbar ist. Und als sogenannter Faktor 10a-Inhibitor, der Faktor 10a ist ein wichtiger Faktor in dieser Blutgerinnung, eben die Blutgerinnungskaskade beeinflusst. Was habe ich jetzt gesagt, Faktor 10a? Nee, sondern? Nein, ist ein direkter Thrombininhibitor. Ja. Ich war jetzt bei einem anderen Wirkstoff, nur damit das wichtig ist. Ja. Direkter Thrombininhibitor. Ja. Nun, dieses Dabigatran, dessen Struktur Sie hier sehen, ist ein interessanter Arzneistoff, und zwar deshalb, weil er oral verfügbar ist, die Blutgerinnung beeinflusst, und zwar hemmt, und interessante chemische Eigenschaften aufweist. Wenn wir uns die Struktur dieses Arzneistoffes ansehen, dann fällt auf, dass zunächst einmal festzuhalten ist, dass das, was wir hier als Arzneistoff einsetzen, nicht die eigentliche Wirkform darstellt, sondern dass der Arzneistoff, wenn er in den systemischen Kreislauf gelangt, ja, das ist dann der Fall, wenn aus dem Dünndarm der Arzneistoff aufgenommen wird, dann wird dieser Arzneistoff metabolisiert und es entsteht aus einer Vorstufe des Arzneistoffes, dessen Struktur Sie hier sehen, und diese Vorstufe bezeichnen wir als Prodrug, Vorstufe der eigentlichen Wirkform, der eigentliche Arzneistoff Dabigatran, und das ist die Wirkform. Jetzt kann man sich fragen, an der Stelle, warum geht man diesen relativ komplizierten Weg, dass man sozusagen eine Vorstufe einsetzt als Arzneistoff, um dann mit Hilfe von Enzymen, körpereigenen Enzymen, die eigentliche Wirkform zu generieren. Die Antwort ist relativ einfach. Man nutzt die positiven physikochemischen Eigenschaften der Vorstufe aus, um den Arzneistoff in den Körper zu bringen. Konkret bedeutet das an dieser Stelle, die Vorstufe vom Dabigatran ist so lipophil, dass sie in der Lage ist, die biologischen Membranen von Zellen zu durchdringen, und so gelangt der Arzneistoff in den systemischen Kreislauf. Das heißt, Arzneistoffe müssen schon ein gewisses Maß an Lipophilie mitbringen, um überhaupt in den systemischen Kreislauf aufgenommen werden zu können. Zu polare Substanzen würden in aller Regel eben nicht aufgenommen werden und dann können sie natürlich auch ihre Wirkungen nicht entfalten. Und aus chemischer Sicht ist das aber sehr spannend, und zwar deshalb, weil man hier sieht, welche Prinzipien eingesetzt werden. Sie alle kennen bereits diese funktionelle Gruppe, die jetzt mein Cursor hier, ich sage einmal, umrahmt. Wer kann sagen, was das für eine funktionelle Gruppe ist? Ja? Bitte? Genau, eine Carboxylgruppe, die funktionelle Gruppe einer Carbonsäure. Carbonsäuren sind natürlich einigermaßen polar, ja? Und das bedeutet, dass hier beim Dabigatran also eine Säurefunktion vorliegt, die typisch ist für Carbonsäuren. Darf ich um Ihren Namen fragen?
Laura.
Wenn Sie jetzt da oben, Laura, sich die Struktur ansehen, was ist denn das hier? Wissen Sie das zufällig? Das ist ein Carbonsäureester, ganz genau. Das heißt, die Vorstufe von diesem Dabigatran ist ein Ester, ein Carbonsäureester. Und zwar mit welcher Alkoholkomponente, Laura? Na, da ist noch eine CH2-Einheit, also Ethanol. Wir haben also einen Carbonsäureester, wobei die Alkoholkomponente Ethanol ist. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben sehr oft bei Prodrugs, Vorstufen der eigentlichen Wirkformen von Arzneistoffen, sehr häufig mit Esterstrukturen zu tun, weil Ester im Körper auch leicht gespalten werden können durch körpereigene Enzyme mit dem Namen Esterasen. Das funktioniert prima. Das heißt, der Ester an dieser Stelle trägt dazu bei, dass die Bioverfügbarkeit, wie wir sagen, relativ hoch ist von diesem Arzneistoff. Er gelangt in den systemischen Kreislauf, er gelangt ins Blut und kann dort seine Wirkungen entfalten. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber auch noch ein Prodrug-Prinzip, das anders ist als das Prodrug-Prinzip hier. Hier ist es ein Ester, der dann gespalten wird in die eigentliche Wirkform, Säure. Ein Carbonsäureester wird gespalten in eine Säure. Hier haben wir ein anderes Strukturelement, ja, das ein bisschen, naja, anders zu sehen ist. Und da ist die Frage, was ist denn eigentlich das da oben für ein Strukturelement? Das, was jetzt von meinem Cursor umrahmt wird. Das setzt sich ja gleich am Preis aus. Ja? Es gibt einen dicken Punkt gleich für die Klausur am Ende des Semesters. Oder eine Ausgabe der Zeitschrift Pharmazie in unserer Zeit. Ja? Wer hat eine Idee? Von welcher grundlegenden Struktur könnten wir dieses Prinzip hier oben ableiten? Ja? Jetzt hat mir Herr Ehlers heute eine Tafel hinterlassen, die eigentlich ziemlich voll ist, und ich bin nicht gerade der Meister im Tafellöschen, aber jetzt bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ich muss das jetzt machen, um Ihnen die Verhältnisse genau erklären zu können. Und das wollen wir jetzt hier auch machen. Damit wir das schön entwickeln können. Ein Säureimid. Naja, so schlecht ist das gar nicht. Was? Ein halber Punkt, ganz genau. Ja? Gut, gar nicht so schlecht. Wir leiten es jetzt gemeinsam an. Passen Sie auf. Meine Damen und Herren, was ist das für eine Verbindung? Sehen Sie es? Was ist das für eine Verbindung? H2 CO3. Das ist die?
Ja, die Carbonsäure. Was ist das für eine Säure?
H2CO3. Kohlensäure, ganz genau. Das ist die Kohlensäure.
H2CO3.
Genau. Wie heißt das Diamid der Kohlensäure? Harnstoff. Das Diamid der Kohlensäure, das wir erhalten, wenn wir die beiden OH-Gruppen durch NH2-Gruppen austauschen, sieht so aus. Das ist das Diamid der Kohlensäure. Harnstoff. Stichwort Wöhler, Wöhler-Harnstoffsynthese. Neben diesem Diamid der Kohlensäure gibt es auch noch ein Monamid der Kohlensäure. Und die Struktur von diesem Monamid der Kohlensäure, und jetzt sind wir bei dem Säureamid, ja, beim Monamid der Kohlensäure, das sieht so aus. Das ist das Monamid der Kohlensäure. Und dieses Monamid der Kohlensäure hat auch noch einen Trivialnamen, und dieses Monamid der Kohlensäure heißt, wer weiß das zufällig, das ist die Carbaminsäure. Ja, Carbaminsäure. Und von diesem Carbaminsäure. Und von dieser Carbaminsäure leitet sich ein Ester ab, allgemein. Und einen solchen Ester sehen Sie hier. Sie können antizipieren, dass das hier ein Monamid der Kohlensäure ist, was von meinem Cursor jetzt umrandet wird. Und das heißt, diese noch immer Säure, diese Carbaminsäure, ist in der Lage, hier in diesem Fall mit einem langkettigen Alkohol einen Ester zu bilden. Das heißt, wir haben hier auch einen Ester, aber dieses Strukturelement ist ein Carbaminsäure-Ester-Strukturelement. Nicht? Das hier ist ein klassischer Carbonsäure-Ester. Das hier ist ein Carbaminsäure-Ester. Gut? Und auch ein solcher Carbaminsäure-Ester ist hydrolysierbar, spaltbar mit Hilfe von Enzymen, Esterasen. Das heißt, bei der Spaltung von diesem Ester, und jetzt ist der entscheidende Punkt, wird nicht nur der Ester gespalten im Sinne der Freisetzung des Alkohols, die Carbaminsäure als solche ist instabil und spaltet Kohlendioxid ab. Das heißt, bei der Spaltung dieses Carbaminsäure-Ester-Strukturelementes wird die Alkoholkomponente freigesetzt, gleichzeitig wird CO2 abgespalten und dann bleibt dieses Strukturelement, das Sie hier unten sehen, zurück. Ja? Also die Spaltung eines Carbaminsäure-Esters, das sehen wir da oben, führt zur Freisetzung der Alkoholkomponente, gleichzeitig wird CO2 abgespalten und es präsentiert sich jetzt hier diese funktionelle Gruppe. Woran erinnert diese funktionelle Gruppe und wie heißt sie? Wer hat einen Vorschlag? Woran erinnert sie? Laura? An die Carboxylgruppe. Ja? Im weitesten Sinne könnten wir sagen, es ist ein Carbonsäure-Derivat. Ja. Das, was wir sagen. Richtig. So. Jetzt, wenn wir das noch ein bisschen näher präzisieren, mit wem hat es noch Ähnlichkeit, wenn wir das unter dem Gesichtspunkt dieser NH2-Gruppe sehen? Bitte? Ein Säureamid, ja. Aber es ist kein Säureamid, weil ein Säureamid hätte anstelle dieser NH-Gruppe einen Sauerstoff. Das heißt, wir können sagen, das, was wir hier sehen, ist sowas wie ein Säureamid. Allerdings, der Carbonylsauerstoff ersetzt durch eine NH-Gruppierung. Und das, meine Damen und Herren, bezeichnen wir als Amidinstrukturelement. Das ist ein Amidinstrukturelement. Wir haben ja jetzt schon vor einiger Zeit die Amine besprochen und da hatten wir den Aminen welche Eigenschaften zugeordnet in Bezug auf Azidität und Basizität? Was hatten wir für Amine festgehalten? Amine sind typischerweise basisch. Was haben wir festgehalten für Säureamide im Allgemeinen? Sauer, basisch, neutral? Neutral. Die Amidine, und das ist jetzt eine wichtige Aussage, die reagieren stark basisch. Amidinstrukturen, ja, sind stark basisch. Und ein Arzneistoff, der ein Amidinstrukturelement hat, der zeigt typischerweise eine schlechte Bioverfügbarkeit. Und deshalb ist es gut, das Amidinstrukturelement zu verpacken Und das passiert hier, indem wir einen Carbaminsäureester daraus machen, der, ich sage mal, in der Lage ist, dann die entsprechenden biologischen Zellmembranen zu überwinden. Ja? Das heißt, wir haben hier ein Prodrug-Prinzip, wo ein Arzneistoff als Ester bzw. Carbaminsäureester eingesetzt wird, die eigentliche Wirkform aber eine freie Carboxylgruppe zeigt bzw. ein basisches Amidinstrukturelement. Was könnte man denn jetzt erwarten, wenn hier auf der einen Seite ein saures Strukturelement vorliegt und hier ein basisches? Wie könnte denn das dann vorliegen als, bitte? Als Zwitterion, ganz genau, als Zwitterion. Wer war das jetzt mit dem Zwitterion? Wer hat das gewusst? Waren Sie das? Oder wer hat das rausgerufen? Alles okay? Ja, gut. Zwitterion. So, das so viel zum Dabigatran Pradaxa. Nächstes Thema, erster Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Sie sehen hier eine schöne Frage, wie sie sich präsentieren könnte. Und welche Aussage über eine SN1-Reaktion trifft zu? Sie verläuft unter Waldenumkehr, sie verläuft normalerweise unter Erhalt der Konfiguration, Retention. Ihre Reaktionsgeschwindigkeit ist der Konzentration des Nukleophils proportional. Der Angriff des Nukleophils und die Ablösung der Abgangsgruppe erfolgen gleichzeitig. Die Bildung des Carbeniumions ist ausschlaggebend. Was soll das heißen? Ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Was würden Sie sagen, meine Damen und Herren? Welche Aussage trifft zu für eine SN1-Reaktion? Aufzeigen und eine klare Antwort, bitte. Trauen Sie sich ruhig. Laura?
Ich weiß es nicht, aber ich höre hier so von rechts C.
C. Eine SN1-Reaktion. Da haben wir festgehalten, der erste langsame geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist die Abspaltung der Abgangsgruppe, wo das Nukleophil noch überhaupt keine Rolle spielt. Ja? Das heißt, die Aussage, die Bildung des Carbeniumions ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt, das ist es auch. Ja? Alles klar? Gut. Nicht schwierig die Frage, aber das sollte man schon auch dann sozusagen beherrschen. Ups. Ah. Die Frage habe ich eingestreut, meine Damen und Herren, weil es mir darum geht, Sie zu sensibilisieren dafür, dass wir die Strukturen der wichtigsten Lösemittel gut kennen müssen. Aus pharmazeutischer Sicht ist das in höchstem Maße relevant. Ja? Und Sie sollten wirklich wissen, welche der folgenden Lösemittel sind mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar. Ich meine, Sie sind mit Sicherheit darüber informiert, dass Diethylether nicht in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar ist, sonst würden wir ja diese zwei Phasensysteme nicht kennen, die wir bereits im ersten Semester kennengelernt haben. Erinnern Sie sich? Diethylether, zwei Phasensystem. Weiß jemand noch zufällig, wo wir im Bereich der qualitativen anorganischen Analyse dieses Zwei-Phasensystem strapaziert haben? Nachweis von Halogeniden, was meinen Sie konkret? Das war aber was anderes.
Genau. Nee. Aber man hat dieses Zwei-Phasensystem ja dazu benutzt, dass ich die eine Phase habe, die ich dann ja irgendwie mit Chromchlor und Jod oder sowas.
Ja, aber das war mit einem organischen Lösungsmittel, nicht mit Diethylether. Aber wir hatten Diethylether ganz konkret auch eingesetzt, zum Beispiel beim Nachweis von Eisen 3, da haben wir den Thiocyanat-Komplex gebildet, diesen blutroten Komplex, der ausschüttelbar ist in Diethylether. Sie erinnern sich? Ja? Oder umgekehrt, Thiocyanat-Nachweis mit Eisen 3, selbe Prinzip natürlich. Ja? Genau. Tetrahydrofuran kennen wir, Dimethylsulfoxid und Dioxan sind Lösemittel, die sind mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar. Wie würden wir das Dimethylsulfoxid einordnen als Lösemittel? Polar, unpolar, protisch, aprotisch. Wie sehen Ihre Vorschläge aus?
Dimethylsulfoxid.
Ja, polar ist schon mal gut, hatten Sie ja. Protisch oder aprotisch? Genau, ist ein polarisches, aprotisches Lösemittel. Ja? Sie haben nicht auf Ihre Nachbarin gehört in diesem Fall, das war richtig so, nicht? War es richtig? Okay, alles klar. Ja. Also, Dimethylsulfoxid. Wissen Sie, wie die Struktur aussieht? Ja? Die Lewis-Formel, genau. Sonst schreibe ich es noch einmal an die Tafel. Schadet nichts. Sieht so aus. Wie heißt denn ein Oxidationsprodukt eines Sulfoxids in der allgemeinen Struktur dieses Aussehen? Weiß jemand zufällig, was das ist? Das wäre ja ein Sulfoxid. Und was ist das hier? Ja, ich habe es gehört. Ein Sulfon wäre das. Ein Sulfon. Okay. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Okay, welche Nukleophile sind ambident? Sie erinnern sich, wir haben ja das letzte Mal die Kolbe-Nitril-Synthese besprochen und haben festgehalten, dass das Cyanidion, dessen Struktur ich jetzt nicht mehr an die Tafel schreiben muss, ein ambidentes Nukleophil ist. Woran haben wir das erkannt, die Tatsache, dass das Cyanidion ein ambidentes Nukleophil ist? Ja? Ganz genau. Hauptprodukt Nitrile, Kohlenstoffnukleophil, aber auch ein Stickstoffnukleophil, die Bildung der Isonitrile. Haben Sie ein bisschen nachgelesen zu den Eigenschaften von Nitrilen und Isonitrilen? Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, sollten Sie das tun. Welches Nukleophil ist mit Sicherheit nicht ambident in der Gruppe? Bitte? Wer war das? Bromid, ganz genau. Das Bromid hat zwar wie viele freie Elektronenpaare? Vier. Aber es ist eben nur ein Bromatom da. Deshalb kann das kein ambidentes Nukleophil sein. Wie sieht es mit dem Nitrition aus? Ist auch ein ambidentes Nukleophil. Ja? Sie sollten sich die Struktur des Nitritions aufzeichnen, genauso die Struktur von Enolationen, Cyanid hatten wir schon und Phenolat, diese vier genannten und jetzt hier rot auch gefärbten Ionen bzw. Nukleophile sind ambident. Gut, damit, meine Damen und Herren, kommen wir zum Thema Alkohole. Alkohole sind aus pharmazeutischer Sicht höchst bedeutsam. Und wir wollen heute Aspekte der Eigenschaften von Alkoholen, analytische Aspekte und auch Aspekte der Synthese und Darstellung von Alkoholen besprechen. Und so wie bei den Aminen, meine Damen und Herren, gibt es auch bei den Alkoholen primäre, sekundäre und tertiäre Alkohole. Der Unterschied zu den Aminen ist allerdings, dass die funktionelle Gruppe der Alkohole, und das ist die Hydroxylgruppe, immer dieselbe ist. Egal, ob wir von primären, sekundären oder tertiären Alkoholen sprechen, wir haben es immer zu tun mit Verbindungen dieses Typs. Das war ja bei den Aminen anders. Da haben wir ja sukzessive Wasserstoffatome gegen Alkyl- und Arylreste ersetzt, um von primären zu sekundären zu tertiären Aminen zu kommen, beziehungsweise in der Folge zu quaternären Ammoniumverbindungen. Bei den Alkoholen stellt sich das anders dar. Wir haben stets die Hydroxylgruppe, die OH-Gruppe, die finden wir bei primären, sekundären und tertiären Alkoholen in gleicher Art und Weise. Entscheidend ist die Frage, ob und in welchem Ausmaß am ersten C-Atom, an dem die Hydroxylgruppe angeknüpft ist, sich Wasserstoffatome oder Alkyl- oder Arylreste befinden. Habe ich ein System, bei dem mindestens zwei dieser Substituenten hier Wasserstoffe sind, dann sprechen wir von einem primären Alkohol. Haben wir hier nur mehr einen Wasserstoff und zwei Alkyl- oder Arylreste, dann ist es ein sekundärer Alkohol. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Isopropanol, dessen Struktur Sie hier sehen. Das Isopropanol, das große pharmazeutische Bedeutung besitzt, weiß jemand zufällig, wofür Isopropanol eingesetzt wird? Für die Händedesinfektion, ganz genau. Ist unverzichtbar, Isopropanol. Das ist ein sekundärer Alkohol. Und ein Beispiel für einen primären Alkohol wäre Methanol oder Ethanol. Und ein tertiärer Alkohol wäre zum Beispiel das Tertiärbutanol, dessen Struktur Sie hier sehen. Das sind die Alkohole. Nun, zunächst einmal ganz kurz ein Blick auf den zentralen Sauerstoff in einer Hydroxylgruppe, der funktionellen Gruppe der Alkohole, und die Frage auch der Anordnung der Elektronen bzw. Hybridisierungszustand. Wir können einen solchen Sauerstoff verstehen als sp3-hybridisierten Sauerstoff, bei dem die Situation sich so darstellt, dass wir insgesamt einen Satz haben von 4 sp3-Hybridorbitalen, die wie angeordnet sind? Wer weiß das? Wie sind sp3-Hybridorbitale angeordnet? Tetraedrisch, ja? Und diese Hybridorbitale sind entsprechend der Ausgangsposition des Sauerstoffs jeweils 2 doppelt besetzt und 2 sp3-Hybridorbitale sind einfach besetzt. Die einfach besetzten sp3-Hybridorbitale sind verantwortlich für die Ausbildung der Sigma-Bindung in Richtung Wasserstoff, ja, beziehungsweise in Richtung Kohlenstoff. Die beiden anderen sp3-Hybridorbitale, die doppelt besetzt sind, die haben ja keine Bindungspartner, die sind nur Aufenthaltsort der freien Elektronenpaare. Das heißt, die Molekülgeometrie ist demzufolge unter Berücksichtigung des zentralen Sauerstoffatoms bei Alkoholen wie zu bezeichnen? Sagen wir da auch tetraedrisch? Gewinkelt. Genau das ist der Punkt. Wir sagen gewinkelt. Ja? Die Anordnung der Hybridorbitale ist tetraedrisch, aber die Molekülgeometrie ist gewinkelt. Gut. Nun zu den Eigenschaften der Alkohole. Da wollen wir zunächst einmal festhalten, was ein wirklich wichtiges Prinzip ist und was auch die physikochemischen Eigenschaften der Alkohole stark prägt, ist die Tatsache der Bildung von Wasserstoffbrückenbindung. Ja, Wasserstoffbrückenbindungen durch Alkohole ist ein ganz zentrales Element, das ganz entscheidend für das Verständnis der physikochemischen Eigenschaften ist. Und jetzt kommt der stark pharmazeutische Input, auch ganz bedeutsam ist für die Interaktion von Arzneistoffen mit ihren Zielorganen, sprich Zielproteinen oder anderen Strukturen. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Es gibt in unserem Körper Aminosäuren, die als funktionelle Gruppen Hydroxylgruppen aufweisen, die dann ganz entscheidend beteiligt sind, sehr oft, gibt es genug Beispiele, beteiligt sind an der Bindung von Arzneistoffen an das jeweilige Target. Auf der Basis einer genauen Strukturanalyse vieler Wechselwirkungen zwischen Arzneistoffen einerseits und den Targets andererseits wissen wir, dass Wasserstoffbrücken vermittelt durch OH-Gruppen eine ganz entscheidende Rolle spielen bei der molekularen Wechselwirkung von Arzneistoffen mit den entsprechenden Targets. Das können sein Rezeptoren, Ionenkanäle und, oder Enzyme. Und umgekehrt kann es sein, dass ein Arzneistoff über eine OH-Gruppe verfügt, die dann auch eine Wasserstoffbrücke zum Target bildet. Ja? Das heißt, diese Eigenschaft ist ganz, ganz wichtig. Wasserstoffbrücken durch Alkohol spielen eine ganz zentrale Rolle. Sie könnten jetzt schon einmal etwas machen, so interessehalber im Vorgriff auf das, was wir im Sommersemester machen werden, nicht nur die wichtigsten Vertreter sich anschauen der verschiedenen Alkohol- bzw. Alkoholklassen, nicht? Methanol, Ethanol, Propanol, was kommt danach? Butanol, Pentanol und so weiter. Dass Sie sich auch ansehen, Aminosäuren, die über eine OH-Gruppe verfügen. Ja? Weiß jemand zufällig, einen, kennt jemand eine Aminosäure mit einer OH-Gruppe? Bitte? Serin, richtig. Serin hat zum Beispiel eine OH-Gruppe. Und Serin ist eine wichtige Aminosäure. Keine Frage, sehr gut. Wie heißen Sie im Vornamen?
Mariam,
prima. Ja, Maria haben wir gesagt, geht auch. Okay, alles klar. Gut. Wasserstoffbrücken. Heben die Siedepunkte bei den Alkoholen oder senken die Siedepunkte? Bitte? Wenn der Zusammenhalt stärker wird, dann sind die natürlich höher im Vergleich zum Beispiel zu den Alkanen. Überhaupt keine Frage. Frage Mischbarkeit mit Wasser. Wie sieht es denn da aus mit Methanol? Bitte? Das geht noch, ganz genau. Wie sieht es aus bei Ethanol? Na, das kennen wir ja vielleicht aus der einen oder anderen Erfahrung, nicht? Ich habe noch nie einen Äppler gesehen als Zwei-Phasen-System, ja? Ja, oder einen saurer gespritzten. Das ist alles gut mischbar. Wie sieht es aus bei Butanol, bei Pentanol? Da können wir festhalten, wird schon schwieriger, nicht? Mit der hundertprozentigen Mischbarkeit aufgrund der Lipophilie, der zunehmenden Lipophilie, mit zunehmender Kettenlänge geht die Mischbarkeit mit Wasser natürlich verloren. Was wollen wir festhalten zur Azidität und Basizität von Alkoholen ganz allgemein? Ist das, was wir hier sehen, sozusagen die alleinige Wahrheit, dass Alkohole protoniert werden können und demzufolge basische Eigenschaften aufweisen? Alkohole können auch deprotoniert werden. Das heißt, Alkohole sind polarprotische Moleküle, die über eine gewisse Azidität verfügen. Sie können also ein Proton auf eine Base übertragen. Gleichzeitig sind sie aber auch in der Lage, ein Proton zu akzeptieren, zwei freie Elektronenpaare am Sauerstoff. Das heißt, sie können auch protoniert werden. Es hängt immer vom Reaktionspartner ab, ja? Ob ein Alkohol als Base oder als Säure auftritt. Das ist im Leben immer so. Darüber werden wir uns noch ein bisschen zu unterhalten haben. Aber jetzt, was wir hier sehen, ist ein entscheidender Punkt. Durch Protonierung eines Alkohols, in diesem Fall Methanol, entsteht ein Oxoniumion. Ein Oxoniumion. Und das sehen wir sehr häufig. In chemischen Reaktionen treten Oxoniumionen auf durch Protonierung einer OH-Gruppe. Und während die OH-Gruppe für sich, und das haben wir ja bei der nukleophilen Substitution besprochen, eine gute oder eine schlechte Abgangsgruppe ist. Bitte? OH-Gruppe? Schlechte. Wie heißen Sie? Carmen. Sie haben recht, eine schlechte Abgangsgruppe. Können wir festhalten, wenn eine OH-Gruppe protoniert wird, unter Bildung eines Oxoniumions, dass dann eine OH-Gruppe auch leicht abgespalten werden kann, und zwar in Form von Wasser unter Mitnahme dieses bindenden Elektronenpaars. Das heißt, wir prägen durch die Protonierung ja, ein Wassermolekül vor, das leicht abgespalten werden kann aus einem Alkohol. Und was dann zurückbleibt, ist ein Kation. Ja, das ist ein bisschen schlecht zu sehen auf dieser Abbildung, aber ich sage Ihnen, da oben steht noch ein Plus. Ja? Es entsteht ein Kation und das entsteht eben dadurch, dass sich ein Wassermolekül hier abspaltet. Gleichzeitig müssen und wollen wir an dieser Stelle auch festhalten, dass natürlich ein Alkohol auch deprotoniert werden kann unter Abspaltung eines Protons und es entsteht daraus ein Alkoholat. Aus Methanol ein Methanolat. Aus Ethanol ein Ethanolat. Wo haben wir das kennengelernt? Bei welcher Namensreaktion? Im Zuge der Besprechung von SN2-Reaktionen? Maria? Bei welcher?
Phenolat bei der
Bei der Williamson'schen Ethosynthese sind uns Alkoholate begegnet, ganz genau. Ganz genau, ganz genau. Wir haben auch schon festgehalten, dass es nicht nur aliphatische Alkohole gibt, also mit einer geraden Kette, ja, Methanol, Ethanol und so weiter. Es gibt auch aromatische Alkohole und der erste und wichtigste Vertreter aus dieser Gruppe ist welches Molekül, meine Damen und Herren? Wie nennen wir das hier? Das Phenol. Und auch das Phenol reagiert sauer. Das heißt, kann ein Proton übertragen. Und wir können festhalten, dass die Azidität der Phenole deutlich über der Azidität von aliphatischen Alkoholen liegt. Also wenn wir vergleichen Ethanol und Phenol, dann ist ganz klar, ich gehe da gar nicht auf die Zahlwerte jetzt ein, auf die entsprechend, die können Sie nachlesen, dass die Azidität von Phenolen erheblich höher ist als von aliphatischen Alkoholen. Frage, woran liegt das? Wir haben es schon einmal besprochen, ja? Wie heißen Sie im Vornamen? Tim, Sie haben völlig recht. Während bei einem Methanolat, während bei einem Ethanolat oder Propanolat eine Mesomeriestabilisierung des Anions, also korrespondierende Base, nicht in Frage kommt. Die Ladung bleibt am Sauerstoff, die negative. Können wir bei einem Phenolat natürlich die negative Ladung wohin verschieben? Überall in den Ring hinein. Und das begründet die hohe Azidität der Phenole im Vergleich zu den aliphatischen Alkoholen. Das ist die Botschaft. Und das müssen wir auch verinnerlichen. Phenole. Ein Hinweis an der Stelle, weil es sehr schön dazu passt. Es gibt eine ganze Reihe von Arzneistoffen, die über einen Phenylrest verfügen. Also über einen aromatischen Rest, der sich vom Benzen ableitet. Arzneistoffe dieser Art werden in der Leber sehr häufig verstoffwechselt. Metabolisiert, wie wir sagen. Die genauen Hintergründe werden wir zu einem späteren Zeitpunkt besprechen. Und dann entsteht sehr oft aus einem Phenylrest ein Parahydroxyphenylrest. Das heißt, es kommt zu einer Oxidationsreaktion bzw. zur Umwandlung eines Phenylrestes in einen substituierten Rest. Also ich mache das jetzt einmal so, meine Damen und Herren, dass ich sage, okay, an einem bestimmten Arzneistoff, der uns jetzt gar nicht näher interessiert, würde ein solcher Substituent sein. Da sehen wir sehr oft, dass im Zuge der Metabolisierung in der Leber vor allem aus einem solchen Rest eine solche Parahydroxyverbindung entsteht, also eine phenolische Struktur. Das ist eine sogenannte Phase 1-Reaktion, die es dem Körper erlaubt, aus einem lipophilen Molekül ein hydrophileres Molekül zu machen, welches dann in der Folge leichter eliminiert werden kann aus dem Körper. Das heißt, Alkohole spielen auch beim Metabolismus von Arzneistoffen eine ganz entscheidende Rolle. Durch Oxidation von Alkylresten entstehen aliphatische Alkohole primäre. Durch Oxidation von Phenylresten entstehen diese Phenolstrukturen. Beide mit dem Anliegen und mit dem Ziel, aus lipophilen Molekülen hydrophilere Moleküle zu machen. So, meine Damen und Herren, im nächsten Punkt wollen wir der Frage nachgehen, ob und in welchem Ausmaß die Protonierung von Alkoholen möglich ist im Sinne der Bildung von entsprechenden Kationen. Und das sehen Sie hier. Ich kann jetzt nicht dunkler machen, weil dann unsere Aufnahme gestört wird, das wollen wir nicht, aber ich denke, Sie sehen trotzdem alles gut. Wir haben hier eine ganze Reihe von Alkoholen, wir haben hier Methanol, wir haben hier ein Butanol mit einer mit der OH-Gruppe in Position 1. Was ist das dann für ein Alkohol? Ein primärer, sekundärer, oder? Ein primärer Alkohol, genau. Wie nennen wir diesen Alkohol? Unverzweigte Kette, OH-Gruppe in Position 1. Das ist das N-Butanol. Ja, ein primärer Alkohol. Wir haben hier das 2-Butanol und das 2 bezieht sich auf die Stellung der OH-Gruppe in der Kette. 1, 2, 3, 4. Das ist das 2-Butanol. Ein sekundärer Alkohol. Und wir haben hier Tertiärbutanol, ein tertiärer Alkohol. Und alle diese Alkohole, wie Sie sie hier sehen, können grundsätzlich an der OH-Gruppe, sprich am Sauerstoff, protoniert werden. Leider sehen Sie die positive Ladung hier nur sehr schwach, aber Sie vertrauen mir, wenn ich Ihnen sage, dass das Protonen sind, die von einer Protonenquelle kommen. Und die Protonierung führt jeweils zunächst einmal zur Bildung von Oxoniumionen, aus denen dann Wasser abgespalten werden kann und der Bildung entsprechender Kationen. Sie haben hier ein Methylkation, Sie haben hier ein tertiäres Alkylkation, Sie haben ein sekundäres Alkylkation und Sie haben hier ein tertiäres Alkylkation. Und Sie sehen hier einen Pfeil, der zeigt von schwer nach leicht. Was heißt, dass im Grundsatz alle diese Alkohole protonierbar sind? Aus allen kann über die Bildung von Oxoniumionen in der Folge Wasser abgespalten werden. Aber besonders leicht geht es beim Tertiärbutanol. Und die Frage ist, warum ist das so? Wer hat eine Idee? Das muss was zu tun haben mit der Frage der Stabilität der Kationen. Und da ist es so, dass drei Alkylreste, wie im Falle von diesem Kation, ja, drei Alkylreste viel eher zur Stabilisierung beitragen können der positiven Ladung als drei Wasserstoffe. Das heißt, was wir sehen, ist hier sozusagen durch induktive Effekte, durch elektronenschiebende Effekte eine Stabilisierung dieser Kationen. Das heißt, wir können sagen, primäre Alkohole lassen sich protonieren und daraus lässt sich auch Wasser abspalten, aber viel leichter geht es bei tertiären Alkoholen, weil die entsprechenden Kationen besonders stabil sind. Und als vorletzte Abbildung hier ein Versuch zu erklären, warum Alkylreste zur Stabilisierung dieser Kationen beitragen. Und da bitte ich Sie um besondere Aufmerksamkeit, um zu verstehen, was unter dem Prinzip Hyperkonjugation verstanden wird. Unter Hyperkonjugation verstehen wir den Einfluss einer CH-Sigma-Bindung, da haben wir ein bindendes Elektronenpaar, ja? Und dieses bindende Elektronenpaar ist sozusagen in der Lage, ein klein wenig hier diese Lücke, ja, wir haben ja hier eine Lücke, ja, da ist kein Elektron, sozusagen zu füllen. Eine partielle Auffüllung, ja, dieser Elektronenlücke durch diese CH-Sigma-Bindung. Das ist eine Hypothese, ja, die wir als Hyperkonjugation kennen und die erklären soll, warum, ich sage einmal, bei einem Tertiärbutylkation, wo wir drei Methylgruppen mit entsprechender Anzahl von CH-Sigma-Bindungen, da sollte es natürlich viel leichter möglich sein, Beiträge zur Stabilisierung zu liefern, als dies hier der Fall ist. Wir wollen ja noch einmal uns vor Augen führen, dass natürlich im Bereich dieser positiven Ladung, dieser Kohlenstoff, der ist denn, wie ist denn der hybridisiert? Wir hatten eine Idee, Laura. SP3 oder? Ja. SP2. Dieses Kation ist planar wie eine Flunder. Tim, oder? SP2. Anordnung der drei SP2-Hybridorbitale wie? Trigonal planar. Nicht? Die machen die Sigma-Bindungen. Und was ist mit dem P-Orbital, das jetzt nicht an der Hybridisierung teilgenommen hat bei diesem Kation? Ist das besetzt oder leer? Das ist leer. Das ist eben der Punkt. Ja? Das ist eben genau. Und das ist natürlich elektrophil. Das sucht natürlich Elektronen. Und diese Elektronen können über diese hyperkonjugativen Wechselwirkungen, ja, diese CH-Sigma-Bindungen sozusagen hier reingespielt werden, ja, und zur Stabilisierung beitragen. Eine Theorie, eine Hypothese, warum eben diese Alkylgruppen hier zur Stabilisierung beitragen. Und zum Abschluss, meine Damen und Herren, heute nur noch das hier. Ja. Diese Abbildung, die sollten Sie sich verinnerlichen, insbesondere auch für den ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung. Da wird das sehr oft gefragt, Stabilität von Kationen. Und da wollen wir festhalten, besonders stabil sind die tertiären Carbokationen. Das haben wir jetzt gerade an den Abbildungen gesehen. Ja? Und die sind ungefähr so stabil wie benzylische Kationen. Benzylische Kationen ist auch wichtig, die sind auch besonders stabil. Wegen der Mesomerie-Stabilisierung. Und in der zweiten Linie können wir sagen, nicht so stabil wie tertiäre Kationen sind die sekundären, aber die sind auch einigermaßen stabil im Vergleich zu primären und sie sind ungefähr so stabil wie Allylkationen. Sekundäre Kationen sind so stabil wie Allylkationen. Und am wenigsten stabil ist das Methylkation, gefolgt von primären Carbokationen. Diese Reihe, meine Damen und Herren, die sollten Sie sich einmal beim Nachkasterl irgendwo hinhängen, ja, bevor Sie einschlafen, ja, ein letzter Blick, ja, darauf. Und auf der anderen Seite die Stabilität von Radikalen, das haben wir ja auch schon gehabt, nicht? Das sollten Sie nicht außer Acht lassen. Meine Damen und Herren, wir kommen langsam ans Ende der Lehrveranstaltung, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ich muss Sie nämlich heute entlassen, wieder mit einer kleinen Hausaufgabe, ja. Hausaufgabe heißt, dass Sie, bevor wir dann das Thema Alkohol in der nächsten Vorlesungsstunde, da werde ich Sie wieder informieren rechtzeitig, ja, nächste Woche dann, sollten Sie sich erarbeiten, entweder aus dem Bayer Walter oder aus einem anderen Lehrbuch, ja, die Eigenschaften der Alkohole, die wichtigsten Vertreter, was die besonders auszeichnet, nicht nur die aliphatischen, sondern auch die aromatischen Alkohole. Lesen Sie nach, machen Sie sich vertraut mit den wichtigsten Vertretern der Alkohole und mit deren Eigenschaften. Es führt da kein Weg vorbei. Wir werden gemeinsam dann in der nächsten Vorlesung uns unterhalten über die Synthese, das heißt über die Darstellung von Alkoholen, und wir werden einige analytische Aspekte zu den Alkoholen auch besprechen. Für die Nicht-Frankfurter unter Ihnen, wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Wo sind Frankfurter unter uns? Ja, was haben wir heute für einen Tag? Welcher ist da? Können Sie was dazu sagen, was das bedeutet? Sie wissen nur, wo es stattfindet und was da gemacht wird. Okay. Also früher mal war dieser Tag frei sozusagen. Sie haben heute nicht frei, wir haben hart gearbeitet. Ich danke Ihnen für das Entgegenkommen und ich freue mich schon auf die nächste Vorlesung. Dankeschön.